Der heutige Predigtext ist aus der Offenbarung. Wir haben schon dieses Jahr öfters darin gelesen, die Offenbarung. Kapitel 2, die Verse 8 bis 11. Und höre mal, ein richtiger Brief, nicht von Paulus, nicht von Petrus, nicht von Johannes, von unserem Herrn selbst. Ein Brief, ein Mail von Jesus, kurze Mail von Jesus Christus an Smyrna, Izmir heute. Und den Engel der Gemeinde in Smyrna schreiben, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, die seien Juden, und sind es nicht, sondern sind die Versammlung des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu, bis an den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Gnädiger Gott und Vater, wir preisen dich für deine wunderbare Gnade, dass du uns in dieser Welt nicht ohne ein Licht oder eine Lampe zurückgelassen hast. Dass du in deinem Wort zu uns gesprochen hast. Und dass wir in diesem lebendigen Wort immer noch hören können, dass du mit uns redest als deine lieben Kinder. Und wir beten, dass wir heute deine Stimme erkennen. Die Stimme des guten Hirten. Und dass beim Reden und Hören deines Wortes unser Herr, Jesus Christus, unser Lehrer und der Heilige Geist, der Lichtträger ist. Und die Wahrheit des Evangeliums und die Kraft des Wortes in die Tiefe unserer Herzen und in unser ganzes Leben hineinleuchtet. So bitten wir dich um diese wunderbare Wirkung deines Heiligen Geistes in diesem Raum, ja sogar in diesen Minuten. In Jesu Namen. Amen. Liebe Gemeinde, eigentlich habe ich heute 2 Briefe mitgebracht. Der eine ist der Brief aus Offenbarung 2. Den haben wir gerade gelesen. Die kurze Mail unseres Herrn an die Gemeinde in Smyrna. Der andere habe ich gefunden in dieses Buch. Mein Schwager, ein Märtyrer. Das ist ein, ich zitiere, offener Brief an alle Gemeinden der Welt. Mit als Absender die protestantische Kirche von Smyrna. Oder wie Smyrna heute genannt wird, Izmir. Und dieser zweite Brief erzählt, was damals vor 16 Jahren geschah. Ich weiß nicht, ob ihr das ihr noch erinnert. Is het schon vor 16 Jahren? Also April 2007. Als die Vorgänger dieser Gemeinde, ihr 35-jähriger Pastor Nakati Aydin und 2 seiner Kollegen brutal ermordet wurden. Nur, weil sie Christen waren. Nochmals, nur, weil sie Christen waren. Es ist ein ganz bewegender Brief. Bei einigen Details muss man schon starke Nerven haben, muss ich sagen. Aber in diesem Brief wird unter anderem beschrieben, wie viele türkische Christen sich versammelten zur Beerdigung von Nikati in Izmir. Ich werde euch ein paar Zeilen lesen. Mutig standen die Gläubigen um das Grab von Nikati herum. Kameras waren überall. Aber sie gingen das Risiko ein. gesehen zu werden. Und bei späteren Aktionen zur Zielscheibe zu werden. Denn wie erwartet, filmte die Antiterrorpolizei alle, die an der Beerdigung teilnahmen. Der Gottesdienst fand statt vor der alten Bukka-Kirche. Ich kenne die Kirche, da war ich auch einmal. Alte anglikanische Kirche in Izmir. Und Nekati wurde auf einem kleinen Friedhof am Stadtrand beigesetzt. Also was der Herr Jesus damals zu seiner Gemeinde von Smyrna sagte, das hat er nicht nur für die Menschen von damals gedacht. Übrigens, du siehst es in all diesen 7 Briefen in der Offenbarung, Jesus sagte, was ich euch sage, das sage ich alle Gemeinden, plural. Also der Brief an Smyrna ist geschrieben an eine Gemeinde, die gelitten hat und leiden wird. Und wenn ihr das erkennt, liest das noch einmal, wie Jesus sich selbst am Anfang nennt. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Smyrna. So spricht wer? Der Erste und der Letzte ist. Der von Anfang ist, der am Ende sein wird. Der über die ganze Geschichte wacht. Der tot war, er war tot und jetzt lebt. Ihr habt sicher schon bemerkt, beim Lesen in jedem Brief an diese 7 Gemeinden beschreibt Jesus, wie er ist, aber jedes Mal anders. Dat is interessant. Jedes Mal berührend. Schau mal, hier is eine Gemeinde, die leiden muss. Sie leidet oft und intensiv. Und Jesus spricht zu dieser Kirche als der Martus, der Märtyr. Märtyrer. Was heißt Märtyrer? Zeuge. Der tot war, aber wieder lebendig wurde. Und wisst ihr, was mir noch so auffällt? Kein einziges Wort hier, das an Beileid erinnert. Ich weiß nicht, was dir so spontan einfällt, aber mein erster Gedanke ist, ach liebe Leute, das tut mir so leid, was ich jetzt da alles höre von dir. Sollte eine Gemeinde so etwas durchmachen, ich schicke eine Kondolenz schreiben. Aber leidet Smyrna, Jesus schreibt keinen Beileidbrief. Wie kann das sein? Achtung, wozu hat Jesus seine Gemeinde aufgerufen? Folgt mir nach, nimm dein Kreuz auf dich, auf dem Weg zur Herrlichkeit. Als ich getauft wurde, damals, dieses Jahr, 65 Jahre her, ich habe es nochmal nachgelesen damals, was damals das offizielle Gebet war. Weiß man, was man bei meinem Taufe gebetet hatte? Lass ihn, der unsere kleine Freund Jan Behrend, jeden Tag freudig das Kreuz tragen. Wenn Jesus Nachfolger für ihren Glauben leiden müssen, dann ist das für ihn kein Grund zu kondolieren. Sondern um sie zu lernen. Um zu lernen, wie man unter Leiden freudig bleiben kann. Wir haben eine Kostprobe davon in dem Brief an die Philipper. Euch ist die Gnade gegeben, euch ist die Gnade gegeben, an Christus zu glauben und für ihn zu leiden. Fühlt ihr etwas davon? Ist das Herzstück des Neuen Testaments? Das Leiden für unseren Herrn. Dass er nur denen schenkt, die sich ganz mit ihm identifizieren. Hat er schon einmal darüber nachgedacht, warum wir eigentlich hier in Österreich, in unserem Land, nicht mehr leiden? Liegt es vielleicht daran, dass wir uns nicht von ganzem Herzen mit Jesus identifizieren? Ist es für uns Christen nicht fast zu einer Gewohnheit geworden, Kollegen und Nachbarn zu sagen, ach, lieber, Freund, wir sind gar nicht so anders als hier. Echt nicht. Komm ruhig bei uns, wir sind ganz dasselbe. Aber so haben wir eine Gesellschaft geschaffen und Christen in der Gesellschaft, für die es das Allerschlimmste wäre, leiden zu müssen. Aber dann leben wir auf Distanz zu Jesus selbst. ist nur eine kleine Notiz an die Gemeinde in Smyrna. Aber die macht ganz klar, wenn wir Christen sind, dann ist egal was passiert, irgendwo den Schmerz des Kreuzes zu spüren. Denn das Leid ist nicht im Paket. Also das ist der Grund, warum Jesus an Smyrna nicht diktiert, ach, was ist da jetzt bei dir schiefgegangen? Wie schade, dass ich euch in diese Situation gebracht habe. Jesus leert uns dies. Wenn du für das Evangelium leiden musst, wie jeder wahre Christ, hoffe ich später zu zeigen, wenn du für das Evangelium leiden musst, dann lernst du zu seiner Ehre zu leben. Und daarvan spüre ich eine Menge hier. Leiden um Jesu willen, was das bedeutet. Nicht zozeer Schmerzen vielleicht. Obwohl, es könnte, wie damals dann in Izmir, es könnte körperliche Schmerzen geben. Aber normalerweise, pas auf, normalerweise ist es viel subtieler. Weißt du, Smyrna war damals eine der großen Rom-geweihten Städte. Die erste Stadt mit einem Tempel für die Göttin Roma. In Smyrna hatte Rom das Sagen. In Smyrna vervolgd zu werden bedeutete mehrere Dingen. Was war die Begräbnis? Zuerst sagt Jesus Armut. Ich sage mal Einschränkungen. Kannst du verstehen? Sie leefden dort unter strenger Kontrolle. Es gab Gesetze. Aus Rom. Aber bevor du dann denkst, dann leben wir doch sehr glücklich und frei. Tun wir. Naja, unsere Gesellschaft hat andere Gesetze. Aber dass Gesetze auch uns kontrollieren, das ist doch klar, oder? Es gibt ungeschriebene Gesetze. Soziale Gesetze. Gruppenzwang. Frag eens die Jungs in die Schule. Gruppenzwang. Was zu deinem Umfeld passt. Und wo immer du Jesus mutig vertraust und ihm treu bleibst, merkst du immer wieder, eigentlich, es sind ganz nette Leute und sie sind freundlich, aber eigentlich gehöre ich nicht richtig dazu. Habe ich jetzt heute Morgen wieder einen Kodex gebrochen? Smyrna war das überdeutlich. Und es hatte auch Konsequenzen. Ein Beispiel. Als Christ hatte man keinen Zutritt zu den Sünften. Man gehörte nicht zu den alten Jungs, die Burschen, mit denen man Kontakte knüpfte und Geschäfte machte. Wolltest du beitreten, sie stimmten dagegen. Boykottierten dich. Und einige wurden sogar vor ihrer eigenen Familie verstoßen. Also nehmen diese Armut bitte ein bisschen wirklich. Und haben wir davon überhaupt keine Ahnung? Dass wir in Situationen geraten, wo du sehr gut weißt, wenn ich jetzt etwas sage, so ganz in dieses informelle Gespräch mit ein paar Kollegen, auf einer Hochzeit oder sowas, wenn ich jetzt etwas sage, getreu nach Jesus Christus, dann ist die Frage, ob er mit mich noch Geschäfte machen will. Oder als Wissenschaftler, ich kenne das aus meiner Gemeinde da in Amersfoort, als Wissenschaftler, dann ist die Frage, werde ich noch eingeladen zu dieser Konferenz? Darf ich mitreden auf dem Symposium? Ich erinnere mich an eine niederländische Familie in Brüssel. Der Mann arbeitete für das Europarlament. Seine Frau machte lieber keine Karriere, sondern sagte sie mir, ich kümmere mich lieber um meine Kinder. Und sie engagierte sich auch wunderbar in der Kirche. Nette Leute. Aber in den Holländer Club, das gibt es ja für Expats, ich bekomme auch Einladungen aus Wien. In den Holländer Club in Brüssel passten sie nicht recht ein. Wegen der Kirchenarbeit. Und das machte doch manchmal ein bisschen einsam. Jesu treu zu bleiben hat in die ganz freie Stadt Brüssel einen Preis. Jesus treu bleiben ist oft mit Schmerz verbunden. Nicht immer chronisch. Aber so von Zeit zu Zeit. Wenn du Jesus treu bleibst, für deinen Herrn lebst, in einer Welt, die von Gott getrennt ist, dann wirst du Schmerz erfahren. Und auffallend, ein Teil des Schmerzes, den sie in Smyrna empfanden, war der Schmerz der Diffamierung. Habt ihr gehört, was Jesus sagt? Ich kenne deine Bedrängnis um deine Armut, aber denk daran, du bist reich. Fühlt ihr das? Fühlt ihr euch reich? Wenn Jesus für uns einen größeren Reichtum darstellt, als alles, was dein Herz begeert, dann ist diese Armut eine Kleinigkeit. Und dann, ich kenne die Verleumdung von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind. Sie nennen sich Juden, sind es nicht, sondern dem Satan angehören. Wovon ist hier die Rede? Davon, dass ihr Ruf, ihre Integrität, verleumdet wird. Von Feinden des Evangeliums. Aber sagt Jesus kurz und gut, diejenigen, die das tun, das sind keine wahren Juden. Jesus war selbst Jude, also nichts gegen Juden. Nichts, keine Anti-Judaismus hier. Aber das da waren nicht gläubige Juden, sondern Juden, die sich von dem Messias abgewandt hatten. Naja, das mindert natürlich nicht den Schmerz, dass dein Ruf durch den Dreck gezogen wird. Ich erinnere mich an Michael, war ein guter Freund. Michael war damals ein Evangelist in einem Vorort von Gent, als ich da auch Pfarrer war. Ein Bruder, ich muss sagen, völlig integer. Eifrig, auch sehr bescheiden. Nicht wie man dann immer dann hört, ja, Evangelisation, die machen das so ganz agressief. Ach Mensch, er war ganz liebevoll, ganz bescheiden, maar ook voor mij een voorbeeld. Er had wirklich een plan, die möchte jeden Einwohner in Eeklo, zo, dat waren, hoeveel Leute had dat? 16.000, Tür von Tür alle bezoeken. Wirklich had er ook gemacht. Had ze alle Tür voor Tür bezocht. 80% waren die Tür niet opengegangen. Maar er had het gemacht. Aber ein Kolumnist in der Stadtzeitung schrieb giftige Artikel über seine Sekte, die kleine evangelische Gemeinde. Ich habe ihn einmal gefragt, lieber Michael, wie verarbeitet du das alles? Ach, sagte er, das Einzige, was ich verlieren kann, ist doch mein Ruf. Er wusste noch nicht, wie schmerzhaft das werden würde, seinen Ruf zu verlieren. In Smyrna ist das passiert. Schau mal, dass die Leute nicht glauben wollten, das war nicht das Problem. Denn der Glaube ist eine Gabe Gottes, oder? Das zwingt man nicht. Das ist ein Geschenk Gottes, dass die Leute glauben. Kein Problem. Aber wenn sie gegen die Gläubigen vorgehen auf der Basis unfairer Beurteilungen, dann hüte dich. Dann werden ehrliche Menschen, die nichts anderes wollen als Gutes tun, die sich um ihre Mitmenschen kümmern. Was haben sie alles gemacht mit die armen Leute da? Wunderbar. Verleumdet und belogen. Du bist machtlos. Besonders in Situationen, in denen dein Mund versiegelt ist. Und du kannst nur mit Nehemia sagen, nichts davon ist wahr. Das hast du dir alles nur ausgedacht. Vind ik immer nog een wunderbare Satz. Hè? Om dat dan te zeggen. Niet. Daarvan is het waar. En genauso wie sie den Ruf unseres Herrn ruiniert haben. Er sagt nog wat, Jesus, unser Herr. Er sagt: die Verleumdung, die komt 10 Tage lang, werdet ihr leiden. Ik weiß, Zahlen sind in de Offenbarung oft, sehr oft symbolisch. Aber gibt es hier vielleicht ein Echo auf Daniel und seine 3 Freunde. Auch Daniel und seine Freunde wurden auf die Probe gestellt 10 Tage lang. 10 Tage lang nur Gemüse und Wasser. Um zu testen, ob es ihnen gut ging. ob sie ihrem Gott treu blieben, ob sie nicht der Universität von Nebukadnezar beitreten würden. Jesus sagt, es wird dauern 10 Tage. Nou, 10 Tage sind viele Stunden, oder? 240 Stunden. Izmir, heute ist das eine Stadt mit mehr als 4 Millionen Einwohnern. Aber interessanterweise, als Christus, dann hast du ein Idee, als Christus seinen Brief diktierte, hatte Smyrna so viele Einwohner wie Linz heute. Und wenn ich spüre, wie Jesus diese Gemeinde stärken will, diese Schwestern und Brüder, die einen Rückfall erleben werden, und Verleumdung, und dass man einfach keine Geschäfte machen kann, und nicht nur einmal, sondern für lange Zeit, dann mag es heute vielleicht ein bisschen subtiler sein, aber es wird auch uns passieren. Darf ich mich etwas klarer ausdrücken? Wenn wir sagen, ich will Jesus nachfolgen, dann werden die meisten von uns etwas davon erleben. Denn noch einmal, Jesus treu zu bleiben, hat einen Preis. Das ist das Erste, was der Meister sagt. Mir nachzufolgen, bringt Leiden. Aber zweiter Punkt. Habe ich schon gesagt, er ist der gute Hirte? Das ist er immer. Er lehrt uns auch, wie darauf zu reagieren sei. Darum geht es ihm. Achtung, Jesus beschönigt nichts. Er sagt nicht, du kannst auch anders glauben. Sicherer, einfacher, ohne Schmerzen. Ihr müsst euren Ruf nicht verlieren. Nichts davon. Denn Jesus ist absolut ehrlich darüber, was es bedeutet, sein Jünger zu sein. Er verschweigt nie, was es kostet. Aber wenn er sagt, was es kostet, leert er auch, wie man bezahlen kann. Daarvoor brauchst du 2 dingen. Zuallererst, Mut. M-U-T. Mut. Einfach Mut. Nicht feige sein. Und Jesus sagt das immer wieder mit 3 Worten. Habt keine Angst. Oder fürchte dich nicht. Musst du auch die kleinen Kinder immer wieder erzählen. Fürchte dich nicht. Auch wenn es Albträume gibt. Fürchte dich nicht. Um ein Christ zu sein, brauchst du Mut. Naja, manche von uns haben von Natur aus Mut. Aber in der Regel da, wo sie stark sind. Es gibt einige, die Mut haben, sag mal, kommerziell. Auf dem Markt. Hier ist billig. Es gibt welche, die haben Mut intellektuell. Und ich kenne einige, die zeigen am Sportplatz sehr viel Mut. Aber diese Mut hat man von zu Hause. Dennoch, du kannst der innovatiefste Mann sein, die klügste Frau, der stärkste Spieler und doch ein Schwächling, wenn es darum geht, für deinen Herrn zu stehen und für die Verlässlichkeit seines Wortes. Manchmal denke ich immer noch, du siehst, ich bin ein bisschen nostalgisch, manchmal denke ich immer noch an diese Männer und Frauen mit ihren komischen Hütchen von der Heilsarmee. Kennst du das? Es gibt nicht so viel in Österreich, aber in Holland waren die in alle Großstädten immer da aktiv. Auf dem Markt, damals in Rotterdam. Was zongen sie? Mit schöne Musik übrigens. Blaasmusik, eine Blaaskapelle immer dabei. Steht auf für Jesus. Steht auf in seiner Kraft. Das haben die gesungen. Spürst du etwas davon? Dass Jesus zu dir komt, hier auf diesem Zettelchen, und sagt, fürchte dich. Ich bin bei dir. Hab Mut, Jungs. Hab Mut, Mädel. Wenn ich frage darf, hast du schon einmal gebetet um Mut? Ist das ein jedes Mal wieder vorkommendes Gebetspunkt? Herr, schenken meer moet. Alhoewel het was spannender. Lieve broeder, lieve schwester. Es gibt weinig was wir meer brauchen als moed. Moed, zegt Jezus. En nog was. Goed onderscheiden kunnen. Waar staat dat? Hier. Habt ihr gesehen, wie er diese Gruppe von Juden in Smyrna beschrieb? Sie nennen sich Juden, sind's aber nicht. Sie hören auf Satan. Und dann, in Vers 10, einige von euch werden vom Teufel ins Gefängnis geworfen werden. Was soll das bedeuten? Dies, wenn ihr als Christ Leiden ertragen wollt, schau über dein bloßes Auge hinaus. Und denk mal daran, der Feind, der Einzige, darum geht es, der Feind ist unsichtbar. Und dass er alles tun wird, um dich zu entmutigen, um dir Angst zu machen, damit du dich bedroht fühlst. Lies der Apostelgeschichte. Was tun die feinen Christen? Sie bedrohen und schüchtern ein. Sie intimidieren. Aber Jesus sagt, schau ein bisschen hindurch. Schau hindurch. Erkenne, da gibt es einen, der will die Kirche zerstören. Die Pforten des Reiches des Todes versuchen die Kirche zu überwältigen. Und freuen sich, wenn ihr ungerecht leidet. Wenn du nur auf die Menschen schaust, was siehst du dann? Nur Menschen, oder? Wenn du auf die Menschen schaust, siehst du nur Menschen. Aber es gibt mehr. Hinter diesen Menschen steht ein Feind. Und weißt du, was schön ist? Ich finde das wirklich schön. Ich komme mit einem Beispiel. Wenn wir das wissen, dann ist genau das der Grund, warum wir als Christ auch verzeihen können. Wir können vergeben. Weil wir wissen, es geht hier nicht um einen hässlichen Mann oder eine hässliche Frau. Ich sehe, was hinter diesem Mann oder hinter dieser Frau. Was hat Jesus zu Simon Petrus gesagt? Geht zurück hinter mich. Satan. Er hat nicht gesagt, was bist du, ein hässlicher Kerl, Peter. Er hat gesagt, geht hinter mich. Satan. Bei die Beerdigung von Nekati, diesen türkischen Evangelisten in Izmir, brutaal ermordet von muslimischen Extremisten, da sagte seine Frau Shemsa, habe ich aus das Buch, sie sagte laut und für alle deutlich zu hören, sein Tod war voller Bedeutung. Nekati starb für Christus. Und Nekati lebte für Christus. Nekati war nicht nur für mir, seine Frau, nicht nur für mir, ein Geschenk. Ein Geschenk Gottes. Und es ist mein Privileg. Hat mich so berührt, hè, dass sie das so gesagt hat. Es ist mein Privileg heute Morgen, seinen Mördern zu vergeben. Gibt es nicht mehr zwischen Himmel und Erde, als ich mit meinen Augen sehe. Wenn ich vergesse, dass es Kräfte gibt, die ich nicht sehe, meine Lieben, dann kann ich nicht. Ich kann dann einfach nicht um Jesu willen leiden. Das kann ich nicht. Mir viel zu gefährlich von all diesen Menschen. Ist die Geschichte des Hiob, oder? Die sich abmühte, die zu Gott schrie in seinem Leiden. Weil Job wusste nicht, was wir als Leser von seinem Buch wissen. Obwohl, es gibt Momente, in denen er es fast spürt. Aber er wusste nicht, dass alles geschah, weil es einen Feind gab. He, diese himmlische Rezeption mit Satan. Hast du auch meine Knechte gesagt, ja. Ein Feind, der Gottes Kinder vernichten will. Ich glaube, jetzt gibt es doch ein Internet so. Jeremy? zwei Punkte haben wir gehabt. Erstens, was das heißt, leiden um Christi willen. Zweitens, wie du darauf reagierst mit Mut und mit Unterscheidungsvermögen. Jetzt, wie du das überlebst, leiden um Jesu willen. Vier Dinge. Zuerst wissen, dass Jesus weiß. Ist vielleicht das Tröstlichste. Jesus kommt nicht zu seiner leidenden Kirche und sagt, Entschuldigung, Entschuldigung, dass ich euch so viel Ärger bereite. Er sagt, meine Lieben, ich weiß. Wenn du also Druck verspürst, wenn du vor der Wahl stehst, bleib ich ihm treu. Oder geh dich auf. Sei gewiss, er weiß Bescheid. Er kennt uns. Schau über die Menschen hinweg und sage ihm, Herr, Herr Jesus, du weißt, du kennst mich. Und du warst auch hier, noch in tieferer Finsternis. Und mit mehr Feinden warst du nicht. Was brauchst du, wenn du mitten im Elend steckst? Jemanden, der dich verstehst. Kein Freund hört so gut, kein Freund unterstützt wie er. Ich denke an das weltberühmte Lied, das die Sklaven auf den Plantagen sangen in Amerika. Nobody knows the trouble I have seen. Nobody but Jesus. Er weiß. Und zweitens, darauf kannst du dich verlassen. Gott hat einen Plan. Auch im Leiden. Schau mal, was da steht. Vers 10. Einige von euch wird der Teufel ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Ist ein Echo in der Bibel. Immer wieder, dass man als Gläubiger versucht wird. Der Teufel, es gibt immer zwei, hè? Bei einer Versuchung gibt es immer zwei. Der Teufel, der will dich vernichten. Dein himmlischer Vater, der will dich heil machen. Und mehr wie Jesus. Das heißt, durch den Leiden leuchtet seine Gnade. Also, wissen, dass Jesus weiß, dass Gott einen Plan hat. Und drei, treu bleiben. Meine Lieben, das ist das Wesentliche. Schau mal, unsere natürliche Reaktion ist, kann ich es verstehen, dieses heikle Punkt? Kann ich es verstehen, dann ist es okay. Kann ich es nicht verstehen, dann höre ich auf. Dann ist Schluss. Aber dann falle ich auf mich selbst zurück. Was ich verstehen kann. Aber Jesus sagt, bleib treu, vertraue auf mich. Er ist Gott. Er weiß viel mehr davon dan ik. Denn wer vertraut, der gibt nicht auf. Der wird leuchten wie ein Licht in der Finsternis. Möchte der Feind deinen Glauben brechen, das Gegenteil passiert. Also, wissen, dass Jesus weiß. Wissen, Gott hat einen Plan. Treu bleiben und bedenken, was Jesus verspricht. Immer daran denken. Vers 10, bleib mir treu, sagt Jesus, bis in den Tod. Denn ich gebe euch als Siegeskranz was? Was gebe ich euch? Das ewige Leben. Ein Siegeskranz kam auf das Haupt desjenigen, der gewann. Also halte durch. Ich denke manchmal an die Sportler, wie die durchhalten. Oh, die letzte Woche noch beim Skiën. Oh, das letzte, schwer, alles ist schmerzhaft. Aber sie möchten siegen, oder? Und davon habt ihr sicher gehört, von Stefanus. Der erste Märtyrer, gekrönt von Jesus. Nun sagt Jesus, dieser Kranz ist nicht nur für Stefanus. Jeder, der treu bleibt, gebe ich den Siegeskranz des Lebens. Und schließlich, Vers 11, wer überwindet, Dem kann der zweite Tod nichts anhaben. Wenn du so unter Druck stehst, wenn du denkst, ich schaffe das nie, denke daran, der zweite Tod kann dir nichts anhaben. Denn was ist eigentlich der erste Tod? Für mich ist das das Tor zum Glück. Spürst du, wie wichtig das ist, wenn man das, diese Perspektive hat? Für jeden von uns wichtig. Das Einzige, was mir vor der Angst vor Menschen befreit, ist die tiefe Einsicht, dass der endgültige Tod mich nie und niemals berühren kann. Denn ich gehöre zu Jesus. Ich darf mit ihm in der Glorie sein. Und solange ich alles, was ich erlebe, in diesem Licht sehe, steht selbst der Schmerz in keinem Verhältnis zum kommenden Herrlichkeit. Wer ist das? Innerhalb weniger Jahrzehnte stand der Bischof von Smyrna, er hieß Polycarp, Griechisch für viel Frucht, Polycarp, viel Frucht, stand Polycarp in der Arena in Smyrna, um verbrand zu werden. Und die stelten ihm die Frage: Wirst du den Kaiser hernommen? Een keizer is het Herr. Wilst du dat sagen? Antwoord: Meinem Herrn, Jesu, habe ich 84 Jahre lang gediend. Und er hat mir kein Leid zugefügt. Warum sollte ich ihn jetzt verleugnen? Bist du ein Christ? Wurde er gefragt. Er antwortete: Nicht nur, ich bin ein Christ, ja, ich bin ein Christ. Aber er sagte noch etwas. Er sagte: Willst du wissen, wie du selbst Christ werden kannst? Dann vereinbare einen Termin und ich werde es ihnen erklären. Evangelist bis zum Schluss. Ich finde das herrlich. Polycarp. Liebe Freunde, für die Christen ist mir wahr es wahr. Für die Christen in Nordkorea ist es wahr heute. Und für uns? Vielleicht noch nicht. Aber es wird wahr. Für dich, für mich, für jeden von uns. Vielleicht dieses Jahr noch wird etwas passieren. Etwas ganz Einfaches. Aber wie einfach auch. Etwas, das dir die Frage stellen wird: Werde ich Jesus treu bleiben? Trage ich das Kreuz und nehme ich den Kranz auf? Oder werden politische Korrektheit und Netzwerke, in denen ich lebe, mich in ihr Netz spinnen? Sei treu, sagt Jesus. Bleibe treu. Schau auf mich. Ich helfe dich hindurch.